Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des politischen Quartetts. Als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik wollen wir uns heute die tagesaktuelle Frage stellen: Wem gehört die Straße? Eine Frage, die historisch seit ewigen Zeiten massiv umkämpft ist, was überhaupt kein Wunder ist, weil die Straße natürlich nach dem Betrieb eigentlich der zweitwichtigste Auseinandersetzungsort zwischen den politischen Kräften ist, die sich nicht im Parlament befinden. Und es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis für unsere Hörer und Hörerinnen, nachdem das doch eher ein politisches Publikum ist, dass momentan auf der Straße auch wieder die Auseinandersetzung zwischen sogenannten Corona-Leugnerinnen und wir werden von ihnen wieder als Covidioten und Covidiotinnen bezeichnet, tobt. In Wirklichkeit geht es dabei tatsächlich um ganz eine andere Frage. Es geht um die Frage, gibt es rechte, autoritäre Antworten aus der Kombination von Wirtschafts- und Gesundheitskrise, unter der momentan fast die gesamte Bevölkerung leidet, jetzt außer die Milliardäre, die selbst in der Zeit noch reicher wären, oder gibt es linke, gibt es fortschrittliche Antworten auf diese Doppelkrise? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ich glaube, fangen wir vielleicht ein bisschen mit der Geschichte von Demonstrationen in Österreich an, weil Demonstrationen und gerade Demonstrationen in revolutionären Situationen waren eigentlich sehr oft dafür verantwortlich, dass es in Österreich überhaupt zu historischen Fortschritten gekommen ist. Im Gegensatz zu dem, was viele Parteien behaupten, sind diese historischen Fortschritte, die auf der Straße erkämpft worden sind, im Parlament dann meistens nur mehr abgenickt worden. Aber sie sind tatsächlich in die Betriebe auf der Straße und in andere Kämpfe durchgesetzt worden. Und dann haben halt die im Parlament gesessen und haben gesagt, ups, wenn wir das jetzt nicht in Gesetz gießen, irgendwie dann sind wir morgen weg, weil uns die abwöhnen. Und dann machen wir doch lieber sowas wie zum Beispiel das Betriebsrätegesetz oder führen wir die allgemeine Sozialversicherung ein oder was auch immer irgendwie. Malise, du als Historikerin, wo siehst du solche Wendepunkte in der österreichischen Geschichte, die mit Demonstrationen, mit Kämpfen auf der Straße verbunden waren?
Kämpfe auf der Straße hat es natürlich schon immer gegeben, aber eine der wahrscheinlich herausragendsten und historisch am meisten aufgearbeiteten ist die 1848, im August 1848, die sogenannte Praterschlacht, wo Arbeiter und Arbeiterinnen dafür demonstriert haben, dass ihre Löhne nicht gesenkt werden. Und diese Schlacht oder diese Demonstration ist in eine Schlacht ausgeartet, weil die Obrigkeit beschlossen hat, na, das will man nicht. Und die sind dann mit gezogenem Bajonett auf die Leute losgegangen. Und es hat wirklich fast 20 Tote gegeben, von denen wir wissen, weil wir wissen ja nicht, wer dann ans Haus gestorben ist, und von mehreren hundert Verletzten. Diese Schlacht, diese Praterschlacht oder diese Demonstration für Löhne war, glaube ich, eine von den ersten, wo überhaupt rund, weiß nicht, 20.000 Leute sich zusammengeschlossen haben, um für etwas gemeinsam zu demonstrieren, was arbeitsrechtlich ist. Die Demonstration ist niedergeschlagen worden, es hat in dem Fall keinen Erfolg gegeben. Aber wie der Kaiser Franz Josef dann das Staatsgrundgesetz im Jahr 1867 herausgegeben hat, war es eben ein ganz wichtiger Punkt, unter anderem die Erinnerung an diese Demonstrationen und an die Macht und die Kraft der Menschen, wenn sie auf die Straßen gehen. Und da haben sie sich gedacht, okay, geben wir ihnen lieber ein Demonstrations- und ein Petitionsrecht und vor allem auch ein Vereinsrecht. Weil Vereinsrecht, ohne Vereinsrecht gab es keine Gewerkschaften. Nach diesem Staatsgrundgesetz mit der Versammlungsfreiheit, die es da auch gegeben hat, ist es dann eigentlich ziemlich schnell losgegangen, dass die Menschen jetzt legal auf die Straßen gegangen sind. Und eine der großen Demonstrationen war 1869 im Dezember. Und das haben die damaligen Machthabenden und in den Ämtern Sitzenden überhaupt nicht erwartet, dass sowas geht, dass da plötzlich 20.000 Leute vor dem Parlament stehen und etwas fordern. Und es war wiederum eine arbeitsrechtliche Forderung, weil sie wollten, dass das sogenannte Koalitionsgesetz verabschiedet wird, was geheißen hat, dass sich verschiedene Fachvereine zusammenschließen können zu einer Gewerkschaft. Und damals waren sie dann erfolgreich, weil im April 1870 kam dann dieses Koalitionsrecht und seitdem können Gewerkschaften gegründet werden. Und ganz wichtig ist diese Demonstration insofern, weil nämlich dann die Regierung bzw. der Staat darauf geantwortet hat, sie haben ihnen zwar das Gesetz gegeben, aber sie haben alle diejenigen, die verantwortlich waren für diese Demonstration im Dezember 1869, die haben sie dann alle vor Gericht gestellt und wegen Hochverrats angeklagt und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Es hat allerdings die ganzen Menschen nicht aufgehalten, von dem Moment an ihre Forderungen nicht nur mehr in Versammlungen oder in Zeitungen und Zeitschriften zu stellen, sondern wirklich tatsächlich oft und viel auf die Straßen zu gehen. Und sie sind wegen allen möglichen Sachen auf die Straßen gegangen. 1. Mai 1890 natürlich, der 8-Stunden-Tag haben sie gefordert. Dann 1905 die große Wahlrechtsdemo, 1911 die großen Hungerdemos, weil die Leute einfach einen Hunger gehabt haben, sind sie auf die Straßen gegangen und haben Lebensmittel gefordert. Natürlich 1911 erstmals die Frauenwahlrechts Organisationen, die auf die Straßen gegangen sind und gefordert haben, dass wir endlich ein Frauenwahlrecht kriegen. Und dann während des Ersten Weltkrieges sind die Leute auf die Straßen gegangen und während der Ersten Republik sind sie auf die Straßen gegangen. Und da haben sie allerdings dann schon andere Dinge gefordert, wie zum Beispiel etwas, was heute wieder aktuell war, nämlich die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. 1922 große Demonstration in Wien zur Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Heute, 2021, war das meiner Meinung nach wieder mal ganz wichtig. Natürlich sind die leider auf die Straßen gegangen für Frieden. Sie sind auf die Straßen gegangen wegen was sind sie nur alles auf die Straßen? Also wegen allen möglichen halt. Dieses auf die Straßen gehen war immer schon ein wichtiges Zeichen, hat sie dann allerdings ab 1923, als dann die zwei Gruppen einander gegenübergestanden sind, der Republikanische Schutzbund und die Heimwehr, ganz institutionalisiert. Weil bei denen war es dann, je mehr Menschen die jeweilige Gruppe auf die Straßen bringt, umso mehr Macht haben die natürlich. Und wir wissen ja, wie das dann ausgegangen ist mit 1933, 34 mit dem Austrofaschismus. Und im Austrofaschismus, so wie bei allen faschistischen Systemen, waren dann nur mehr diejenigen Demos erlaubt, die auch regierungskonform waren. Und das hat natürlich weder die damals illegal agierenden Sozialdemokraten und Demokratinnen abgehalten davon, am 1. Mai Spaziergänge zu machen. Und die KPÖ hat sogenannte Flashmobs gemacht, kennen wir ja heute noch, oder? Und die sind einfach irgendwo aufgetaucht, haben ihre Messages angebracht und bevor die Polizei kommen konnte, um sie zu verhaften, sind die schon wieder weg gewesen. Und während des Nationalsozialismus gab es zwar viele Machtdemonstrationen, aber keine freien Demonstrationen. Also keine, wo Menschen sich einfach zusammengeschlossen haben, um gemeinschaftlich was zu fordern, was die Nazis einfach verboten gehabt haben und was sicher damit geendet hätte, dass sie entweder wegen Hochverrat vor Gericht gestanden waren und hingerichtet worden wären oder in einer Konzentrationslager. Nach 1945, jetzt dürfen wir wieder demonstrieren und im Gegensatz dazu, dass es immer heißt, die Österreicher und Österreicherinnen sind so faul, die gehen nicht demonstrieren, die machen auch keine Streiks. Das stimmt überhaupt nicht, weil es gibt unpackbar viele Demonstrationen, wenn man da reinschaut, seit 1945 und Leute sind wegen allen möglichen Dingen auf die Straßen gegangen. Also es beginnt mit, dass sie für Frieden demonstrieren auf der ganzen Welt. Jetzt wieder aktuell Fridays for Future, so viele Junge und Jugendliche waren überhaupt noch nie auf der Straße, um für einen Klimaschutz zu fordern. Und wir sind auf die Straßen gegangen vor, was, 2018 für die 35-Stunden-Woche. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Leute demonstrieren und warum das so wichtig ist, dass die Leute auf die Straßen gehen, ist einfach zu zeigen, dass es viele sind. Es sind viele, die etwas wollen. Und nur durch diesen Druck kann tatsächlich meiner Meinung nach was erreicht werden.
Es gibt so drei Demonstrationsgeschichten, die ich nur erwähnen möchte nach 45, weil es, glaube ich, alle auf eine spezielle Art ihre Bedeutung gehabt haben. Das war einerseits über 150 Donnerstagsdemonstrationen gegen Schwarz-Blau 1, über
Ah,
150
nur das
Donnerstage
vergessen.
hintereinander, wo diese erste Regierung des Rassismus und des sozialen Kettensägemassakers gegen die demonstriert worden ist. Keine einzige davon war angemeldet, nebenbei bemerkt. Also wir haben, das ist auch eine juristisch umstrittene Frage. Wie sehr darf Demonstrationsrecht überhaupt eingeschränkt werden? Das ist ja eine Diskussion, die jetzt wieder passiert, wo der Nehammer in seiner Unfähigkeit, was gegen jene zu tun, die ohne Einhaltung von sinnvollen Hygienebestimmungen auf Demos zu gehen, die Teilnehmerzahl an Demos begrenzen will. Statt dass er seine Kiewerer sagt, hey, es gibt da ein Hotel, wo nächsten Samstag das ganze Hotel voll ist mit irgendwelchen Wahnsinnigen, aber anscheinend ist keiner fähig dazu, dieses Hotel zu schließen. Zweitens die Demonstration von über 300.000 Kollegen und Kolleginnen des ÖGB gegen die Massakrierung des damals herrschenden Pensionsrechts im 2003er Jahr und ein ganz spezifischer Tag, der, glaube ich, wirklich ein Wendepunkt in der politischen Geschichte der Zweiten Republik war, nämlich der 31. März 1965, wo im Zuge der Proteste gegen einen Professor an der damaligen Universität für Welthandel namens Taras Borodajkewitsch, ein Alt-Nazi, der dort noch immer seine kruden Geschichtsfantasien von sich gegeben hat, von einem Mitglied der Freiheitlichen Studierenden, der Antifaschist Ernst Kirchweger, der einige Jahre im KZ verbracht hat, so schwer verletzt wurde, dass er 2 Tage später gestorben ist. Das war der erste politische Tote in der Zweiten Republik und ich glaube, dass das tatsächlich ein Wendepunkt war. Aber die historische Einleitung ist total und schön und wichtig und das Nette ist ja, es sitzen da jetzt lauter Leute bei unserem politischen Quartett, die selbst des Öfteren demonstrieren gehen. Und natürlich, glaube ich, ist es auch spannend, wie erleben wir Demos? Was bedeutet Demonstrieren für uns? Nicht nur unbedingt in Verbindung jetzt mit der Covid-Pandemie, das ist eine wichtige Frage, aber es ist nicht die einzige Frage, weil ich glaube, jeder und jede von uns war schon auf Demos zu vielen verschiedenen Themen. Erzählt doch mal, wie das so für euch ist.
Darf ich mich noch ganz kurz einklinken, weil du das jetzt gerade, warum wir auf Demos gehen. Und ich muss sagen, die Demos gegen Schwarz-Blau waren für mich insofern ganz wichtig, weil ich dort umgeben war von Menschen, wo ich gewusst habe, die denken so wie ich. Und ich habe das gebraucht in diesem kompletten Wahnsinn, der da passiert ist, für mein Seelenheil sozusagen. Das war so meine Hygiene. Einmal am Donnerstag, 4 Stunden, war das so Psychohygiene. Es gibt da noch Menschen, die nicht ganz einfach an der rechten Partie nachrennen.
Das ist total spannend. Jetzt mische ich mich nochmal ein. Ihr wisst ja, dass ich im Gesundheitsbereich arbeite und es gibt eine Studie von der Universität Sheffield, wenn ich es richtig im Kopf habe, die ich seit Jahren faszinierend finde, nämlich dass die Teilnahme an Demonstrationen und Kundgebungen bei bestimmten psychischen Erkrankungen hilft, also tatsächlich eine therapeutische Wirkung hat. Also demonstrieren, Kundgebungen, quasi seine interne Befindlichkeit nach außen zu transportieren, hilft gegen Angststörungen, Panikattacken und Depressionen. Das heißt nicht, dass die Krankheiten dann geheilt sind, aber es geht die Menschen besser. Und das ist doch jetzt abgesehen von dem großen politischen und kollektiven Ereignis einer Demonstration auf einer individuellen Ebene total eine schöne Geschichte.
Wenn ich da vielleicht gleich anhängen dürfte, ich kann das unglaublich nachvollziehen und mir persönlich geht es nicht anders. Ich finde, Demonstrieren ist etwas unglaublich Schönes, etwas unglaublich Spannendes. Und wenn ich mich an meine erste Demonstration irgendwie zurückerinnere, dann ist das was, woran ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Das war, ich glaube, im Jahr 2017, kurz vor der Nationalratswahl, wo man noch einmal auf die Straße gegangen ist, um zu zeigen, dass Österreich nicht noch eine schwarz-blaue Regierung verkraftet und nicht noch eine schwarz-blaue Regierung haben möchte. Leider ist es dann anders gekommen, als wir das damals gefordert und als wir uns das damals auch irgendwie gewünscht haben. Und was der Axel vorher gesagt hat, wegen psychischer Gesundheit, ich persönlich bin ein sehr zeitungslesender Mensch und begebe mich auch manchmal in das Rankenwerk des Boulevards. Und da wird dir dann halt manchmal ordentlich schlecht, wenn du gewisse Artikel, gewisse Aussagen oder auch gewisse Kommentare in gewissen Zeitungsforen liest, wo du dir denkst, dass so etwas öffentlich geschrieben werden kann, das grenzt wirklich schon an Verhetzung, das grenzt an Diffamierung, das grenzt an Hass, an Angst schüren. Und das ist das sind Aussagen, mit denen ich nicht mit kann. Und diese Aggression und dieser Grant, den du tagsüber in dich hineinfrisst und über Wochen, über Monate, die kannst du dann an einem Wochenende, an einer Demonstration einfach rauslassen. Was ich an Demos auch unglaublich schön finde, ich bin ein begeisterter Fußballmensch im Fußballstadion, Jubelschreie, hast du auf Demonstrationen Demosprüche und ich finde, es ist wichtig, dass man demonstrieren geht, weil man nämlich seine persönlichen Aggressionen noch irgendwie ablassen kann und andererseits auch eine wirklich positive und wichtige Nachricht an die Außenwelt sendet.
Mir ist gerade eingefallen, mea culpa, ich habe einen fatalen Fehler begangen als Moderator heute. Wir haben vergessen, uns vorzustellen. An den Mikrofonen für euch sind heute
der Franz,
Malise
und der Richard
und Axel. So, demonstrieren. Was heißt das für dich, Franz?
Naja, demonstrieren. Ich möchte ein bisschen den Bogen spannen. Insofern, es ist ja schon einiges erwähnt worden. Der Richard hat von schönen und spannenden gesprochen. Für mich ist es vor allem ein ganz wichtiges Instrument. Wir leben doch in einer Zeit des Internets, wo uns vorgegaukelt wird in gewisser Weise, dass die Meinungen sehr unterschiedlich sind, sehr vielfältig sind. Und doch ist irgendwie durch die Hauptmedien sozusagen eine gewisse Message-Control, nicht zuletzt durch die Regierung, zu beobachten. Und da ist es, das hat, glaube ich, die Marlies am Anfang erwähnt, ist es ganz wichtig zu erkennen für viele, viele Menschen, die gefangen sind in dieser Message-Control, zu sehen, dass es doch andere Meinungen gibt und andersdenkende Menschen, die das nicht nur zu Hause sich denken oder die zu Hause die Fragen stellen, sondern auch draußen auf der Straße diese Meinungen, diese Forderungen, was auch immer damit verbunden ist, draußen auf der Straße vor sich hertragen, öffentlich. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das bringt mich zu dem, was auch der Richard natürlich gesagt hat und die Marlies auch. Es ist sozusagen auch für einen selbst natürlich gewisse Art von Motivation und auch das Erlebnis mit vielen, vielen Menschen. Und der Axel hat die großen Demonstrationen anlässlich des Regierungswechsels und der vielen Maßnahmen der Regierung, die zum Beispiel zur Entmachung der arbeitenden Menschen in der Sozialversicherung geführt haben, die vielen Demonstrationen, die da stattgefunden haben, mit mehreren tausend Menschen. Und das ist doch ein erhebendes Gefühl, sozusagen einfach nicht alleine zu sein, sage ich jetzt einmal. Und die Gedanken, die wir als einzelne Individuen haben, mit anderen zu teilen und auch drauf zu kommen, dass es da viele andere gibt, die ähnlich denkend sind. Und nicht zuletzt muss man sagen, es hat auch viele, viele Erfolge gegeben. Die Marlies hat historische Erfolge angeführt. Und weil ich die Sozialversicherung als Beispiel genannt habe, Marlies hat gesagt, 1867 war das Vereinsgesetz, 1870 das Koalitionsgesetz und das waren sozusagen die Auslöser dafür, dass der erste Arbeiterbildungsverein in dieser Zeit die erste allgemeine Kranken- und Invalidenkasse gegründet hat für die arbeitenden Menschen. Das muss man schon so sagen. Ja? Also das hat durchaus auch durchschlagende Erfolge. Und bis heute, der Axel hat die große Demo des ÖGB mit 200.000 Menschen angesprochen im 2003er-Jahr. Jetzt kann man immer streiten, es hätte noch mehr sein können, aber Fakt, dass auch hier durchaus ein Erfolg dabei war. Das heißt, insgesamt glaube ich, ist die Demonstration an sich, die Demonstration draußen und vor allem im öffentlichen Raum die Demonstration ein ganz ein wichtiger Aspekt in einer demokratisch aufgestellten Gesellschaft. Ja? Und ja, ich belasse mal dabei und möchte dann später vielleicht noch was einbringen dazu.
Es ist ja mit vielen Demos ist ja auch die Frage der politischen Hoheit quasi verbunden. Da geht es ja oft darum. Und dann geht es natürlich auch darum, wem gehört die Straße. Nicht umsonst gibt es diesen berühmten Demospruch, wessen Straße? Unsere Straße. Und wenn man dann aus einer Tradition der Arbeiterinnenbewegung kommt, so wie wir alle, dann setzt man dann auch noch fort mit, wessen Welt ist die Welt? Unser, nämlich die Welt der arbeitenden Menschen. Leider ist es in der Realität von den Machtverhältnissen nicht so, aber letztlich findet dieser Kampf natürlich auch auf der Straße statt. Wobei, was ich auch dazu sagen möchte, ich meine, es ist ja total schön, wenn man nach einer Demo urheiser ist, wenn man total motiviert ist, weil man einfach mit vielen gleich oder ähnlich Gesinnten, muss man wahrscheinlich sagen, weil natürlich auf einer Großdemo mit 10.000 Leuten nicht alle die gleiche Meinung haben und das ist ja gar nicht notwendig, weil es geht ja darum, dass man für ein gemeinsames Anliegen demonstriert. Da kann es ja durchaus Unterschiede geben, aber auf Demos gibt es ja oft auch so ein Stück Volkshumor, sage ich jetzt einmal. Ja, wenn ich daran denke, dass einer der nettesten Sprüche unter Schwarz-Blau 1 war, Schüssel heiter auf den Mond, weil dort oben keiner wohnt. Später ist es dann abgewandelt worden mit da und da auf den Mond, weil dort, weil damit sich Raumfahrt wieder lohnt, bis hin zur vor eineinhalb Wochen auf der Demonstration gegen die von rechten Kräften vereinnahmte, teilweise berechtigte Kritik an den Covid-Maßnahmen der Bundesregierung, wo natürlich eine Reihe von klassischen antifaschistischen Sprüchen auch verwendet worden sind. Aber das, was witzigerweise irgendwie die Aluhutträgerinnen und Verschwörungsmystikerinnen am wütendsten gemacht hat, war, wie dann irgendwer die Idee gehabt hat, dass mir einer entgegenrufen, wir impfen euch alle irgendwie. Das hat sie total wütend gemacht und das zeigt halt auch den Charakter von Demos, dass es da natürlich geht es ganz stark um politische Anliegen, aber manchmal transportiert man die auch in einer sehr witzigen, humorvollen, sarkastischen oder sogar zynischen Form. Und ich glaube, das ist auch was sehr typisch irgendwie zur Wiener Kultur dazu passt, dass man das so übersetzt. Natürlich kommen dabei politische Verkürzungen raus und Demosprüche sind nicht immer hundertprozentig politisch korrekt, aber es geht ja vor allem auch darum, dass man erstens Spaß dabei hat und dass zweitens möglichst vielleicht mitschreien. Also sie müssen einfach sein, sie müssen einen Rhythmus haben. Ja? Und dass Rhythmus für kollektives Auftreten immer eine massive Bedeutung hat, glaube ich, das ist in der Kommunikationswissenschaft massenhaft erforscht. Nicht umsonst weiß man zum Beispiel, dass alle Gebete so strukturiert sind, dass sie zu einem bestimmten Atemrhythmus führen, der dazu führt, dass das Blut eine andere Sauerstoffsättigung hat, was wieder gewisse Auswirkungen aufs Hirn hat irgendwie. Also solche Sachen kommen auch wieder auf Demos vor. Wenn ich jetzt einen kurzen Übergang probiere zur heutigen Situation, ich bin ja schon relativ lang politisch aktiv und wenn ich denke, vor 15 Jahren ungefähr, wenn da die rechten Kräfte marschieren wollten, dann sind sie zu 10 in der Innenstadt gewesen und wir waren 14.000. Heute schaut es so aus, wie wenn sich die Kräfteverhältnisse massiv verkehrt hätten. Es sind vor zwei Wochen, ich weiß es nicht, wie viel es dann wirklich waren, 20.000, 30.000 Menschen gegen Corona. Ich finde das eine sehr dubiose Formulierung, weil wie soll man gegen ein Virus demonstrieren, auf die Straßen gegangen. Wohingegen die linke Gegendemo waren unter 1.000 Leute, so ehrlich muss man sein. Ja? Also da haben sie die Kräfteverhältnisse scheinbar massiv verkehrt, möglicherweise, das ist zumindest meine Interpretation, weil wir als Linke bis jetzt daran versagt haben, eine fortschrittliche Kritik am kläglichen Versagen der Regierung bei der Bewältigung der sozialen und materiellen Folgen der Wirtschaftskrise und bei der Bewältigung der gesundheitlichen Folgen der Pandemie zu schaffen. Also diese Regierung versagt eigentlich in jeder Beziehung kläglich. Aber wir haben es bis jetzt nicht geschafft, eine fortschrittliche Kritik zu formulieren. Deswegen viele Leute, die einfach sowohl unter Pandemie als auch unter Wirtschaftskrise leiden, den rechten Rattenfängern auf den Leim gehen. Ich sage es ganz bewusst so. Ja? Also das sind Mitläufer und Mitläuferinnen. Ich persönlich Ich hab die Demo auch länger beobachtet, eine halbe Stunde lang ungefähr, weil ich mir wirklich ein Bild machen wollte, was für Leute dort sind. Ja, und das kann man nicht negieren. Dort sind sicher, dort ist die radikale Rechte von ganz Österreich versammelt irgendwie. Vom einschlägig bekannten Neonazi Gottfried Küssl über, es war der HC Strache dort, bis hin zu den Identitären, die sie mittlerweile in die Österreicher umbenannt haben, die mit extrem grausige rassistische Transparente marschiert sind, über diesen Hauptorganisator namens Rütter, der in seiner politischen Karriere mittlerweile, glaube ich, in drei Parteien war, bis hin zu einem weiblichen Clown namens Jennifer Clowninger, die Helene Fischer imitiert und maskenfrei durch die Nacht singt. Wobei man zugeben muss, dass sie das kulturell echt gut machen. Aber der Großteil der Menschen auf diesen Demos sind meiner Meinung nach Verzweifelte. Sind Menschen, die unter den materiellen Auswirkungen des kläglichen Versagens der Regierung leiden, teilweise seit einem Jahr oder seit fast einem Jahr, darauf warten, dass sie irgendein Geld kriegen. Wir alle wissen, was auch nur Kurzarbeit oder erst recht Arbeitslosigkeit bedeuten kann für viele, dass das oft der Unterschied zwischen einem halbwegs guten Leben und einer absoluten Existenzangst bedeuten kann, dass jetzt unter dem Deckmäntelchen in der Pandemie eigentlich auch infolge der Wirtschaftskrise, die es schon länger gibt, nicht wenige Betriebe in Österreich ihre Standorte schließen, wodurch Tausende und Zehntausende Kolleginnen ihre Jobs verlieren, was schlicht und einfach dazu führt, dass die Menschen Angst haben um ihre Zukunft. Ja, und diese Menschen, die Angst um ihre Zukunft, um ihre Existenz haben, die auch Angst um die Zukunft ihrer Kinder haben, sehr oft, gehen den rechten Rattenfängern auf den Leim, weil es wir nicht geschafft haben, eine linke Perspektive ihnen zu vermitteln, die ihnen tatsächlich einen Ausweg bietet, der ihren wirklichen Bedürfnissen entsprechen würde. Wie sektioniert es?
Ja, Axel, ich bin da eigentlich fast 100% bei dir. Ich möchte aber auf ein paar Stichworte eingehen, die du erwähnt hast. Die verzweifelten Menschen, denen die Linke kein oder weniger Angebot gemacht haben, aus ihrer Sackgasse herauszukommen oder Wege aufzuzeichnen, die auch möglich sind, abseits von denen, was sozusagen jetzt auch in dieser Pandemie seitens der Regierenden oder seitens der Konservativen passiert oder seitens des Kapitals passiert. Und ein zweites war kulturell gut gemacht von denen, die bei diesen Anti-Corona, lassen wir es jetzt so sagen, Anti-Corona-Demonstrationen sind und die quasi, wo die Rechte quasi dabei ist, wo Nazi dabei sind, wo extreme Rechte dabei sind, die das nutzen. Und kulturell gut gemacht, das ist genau einer der Punkte, sozusagen das zu übernehmen, was die Leute teilweise auch von früher gekannt haben. Und da fällt mir zum Beispiel ein Mussolini, nicht? Der 1922 mit dem Marsch auf Rom sozusagen eine Realität geschaffen hat, die so eigentlich keine war, weil viele haben das wahrgenommen, wie wenn das eine Riesenbewegung gewesen war. Und in Wirklichkeit war es aber nicht so. Die Linke war damals zwar zersplittert, aber insgesamt sozusagen viel mehr vorhanden, nur halt nicht präsent oder nicht in dem Ausmaß präsent, dass die Menschen gesehen hätten, dass da was anderes auch noch nicht nur gibt, sondern dass was anderes auch noch gemacht wird, ja? Dass es andere Ideen auch noch gibt und quasi weitreichende Ideen, die vielleicht auch den einzelnen Menschen dann zu einem besseren Leben bringen kann. Nicht? Und das ist heute auch ein bisschen der Fall. Nicht? Wenn wir uns da zurückziehen würden und sagen, so wie es eben aufgrund von Corona halt passiert ist, dass wenig passiert auf der Straße, dann werden diese Lücken sozusagen die anderen füllen. Die dann, so wie du gesagt hast, die Rattenfänger, die anderen dann quasi für ihre Zwecke missbrauchen. Und ich glaube, allein nicht deswegen schon ist es unabdingbar, dass wir quasi den öffentlichen Raum quasi mit den anderen Ideen, aus unserer Sicht logischerweise, die besser sind, die ein besseres Leben durchaus auch zeichnen, nämlich auch zeichnen sozusagen hinterfüttert, also nicht nur theoretisch besseres Leben, sondern tatsächlich auch oft zu dem dann führen, dass man das dann auch im öffentlichen Raum darstellt. Ja? Und wenn wir das nicht machen, dann wird das überbleiben, dass die anderen da sind für die Leute und wir werden in der Versenkung verschwinden. Und Judy, bevor ich fertig bin, auch Trump zum Beispiel mit diesem Sturm auf das Kapitol hat mich da sozusagen, ist ein ähnliches, systematisch ähnlich passiert. Nicht? Da haben ein paar hundert das Kapitol gestürmt. Und die Leute, viele Leute glauben tatsächlich, die sind alle so. Nicht? Also da spielt sich sowieso sozusagen nur mehr im Denken der Menschen des Autos, Trump der gut ist und alle anderen sozusagen nicht fähig sind, ihnen sozusagen ein besseres Leben zu gestalten. Ja? Und das ist maximal problematisch in Wirklichkeit. Ja?
Ich glaube, dass ein Großteil von den Menschen, die jetzt dort zu diesen Corona, Anti-Corona oder was weiß ich was für Demonstrationen gehen, tatsächlich dort hingehen, weil es absolut kein Angebot gibt, wo sie sonst hingehen könnten. Und die Rechte macht es halt momentan ganz einfach, weil es ist auch viel leichter, gegen etwas zu sein, als für etwas zu sein, das wissen wir auch. Es ist auch viel leichter, viel schwieriger, für etwas zu demonstrieren, als gegen etwas zu demonstrieren. Und dass das jetzt ein Riesensammelbecken von den ganzen Rechten ist, ist eh vollkommen klar. Ich meine, die hat es mit Ibiza zerspreselt und seitdem haben sie eigentlich nichts mehr zum Sagen. Und jetzt versuchen sie halt dort alle möglichen Leute wieder einzusammeln. Ich hoffe halt ganz einfach, dass die Leute dort hingehen, genau zuhören, was ihnen dort versprochen wird und vielleicht dann doch sagen, nein, ist vielleicht doch nicht so das Heilsversprechen.
Sie nennen sich halt Demo für Freiheit. Das hört sich ja prinzipiell gut an, nur was sie halt meinen ist.
Super.
Welche Frage? unter ihren Stichwörtern Maskenfreiheit, Impffreiheit, also was sie eigentlich meinen ist, Freiheit von Solidarität. Insofern denke ich mir, ja, überlassen wir ihnen die Straßen nicht, nutzen wir die nächsten zwei Tage noch voll und schauen, dass die von uns mitorganisierte Demo Solidarität statt Krisen möglichst groß wird, dass wir dem auch was entgegensetzen können. Richard, du wolltest schon länger, gell, sorry.
Ja, ich wollte irgendwie noch ein bisschen abschließend zu euch drei noch etwas anhängen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass die Leute grantig angefressen sind, dass sie sich Sorgen machen um ihren materiellen Standard, dass sie sich Sorgen machen um ihre Arbeit, um ihre Zukunft, um die Zukunft der Kinder. Ich selber bin Schüler. Auf uns, also auf die Schülerinnen und Schüler, wird eigentlich schon die gesamte Krise vergessen. Ich habe das Gefühl, dass vor allem junge Menschen, Jugendliche, auf der einen Seite nimmt man ihnen irgendwie die Freizeit, man sagt, sie zu Hause einsperren und ich glaube, es ist für einen 17-, 18-, 19-, 20-jährigen Menschen nicht gerade angenehm, rund um die Uhr mit seinen Eltern unter einem Dach zu hocken, sondern man will raus, man will Freunde sehen und nicht immer nur mit seinen Eltern zusammenhocken. Und auf der anderen Seite raubt man ihnen ihre Bildung, man raubt ihnen die Chance, Sachen zu lernen, weil man es seit März nicht zusammenbringt oder Bildungsminister bringt es nicht zusammen, ein gescheites Konzept auf die Beine zu stellen, das Schulen öffnen können, sondern in diesem Homeschooling, und ich glaube, ihr werdet da draußen keinen Schüler, also keine Schülerin und keinen Schüler finden, der sagt, Homeschooling ist das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Die Qualität des Unterrichts hat sich um 300% gesteigert, es ist alles super. Nein, es ist eine reine Katastrophe. Die Qualität des Unterrichts hat sich massiv verschlechtert, aber der Leistungsdruck ist nicht geringer geworden. Nein, ganz im Gegenteil. Man musste normal die Schularbeiten, die Tests etc. alles absolvieren. Und ein Punkt, den ich auch noch anschließen möchte, ist, dass mir persönlich es so auffällt, wenn der Bildungsminister redet, dass er glaubt, dass Schülerinnen und Schüler aktuell zu Hause nichts tun und schlafen, Fernschauen tun. Nein, wir sitzen eigentlich auch quasi unseren normalen Schulalltag, wenn nicht sogar manchmal länger in die Nacht hinein, um eben die nötigen Arbeitsaufträge zu erledigen. Und ich verstehe jeden und jede, der angefressen ist auf diese Bundesregierung und auf das Krisenmanagement dieser Bundesregierung. Was ich noch abschließend zu der Rechten und wie die Rechte diese Ängste und Sorgen irgendwie auffangen kann. Man sieht einfach, dass die FPÖ wieder zurück in ihrem Element ist, in ihrem Draufhauer-Element, in ihrem Element der Frontalopposition. Das hat sie vor dem Eintritt in die Bundesregierung 2017 unter Schwarz-Blau 2, erstes Kabinett Sebastian Kurz, mit der Migrationskrise oder mit dem im Zuge der Flüchtlingsbewegung, so muss man das neidlos anerkennen, hat sie hervorragende Frontalopposition betrieben, und die damalige Große Koalition war von diesem Populismus, dieser Demagogie seitens Heinz-Christian Strache ganz einfach überfordert. Und ich habe, oder mir persönlich kommen die Sorgen wieder herauf, dass vor allem Herbert Kickl sich einfach wieder in diese Rolle der Frontalopposition hervorragend pudelwohl fühlt und dass die FPÖ diese Krise einfach nutzt, um sich wieder zu rehabilisieren und versucht, wieder zu alter Stärke zurückzufinden.
Da stellt sich dann die Frage, wo ist die linke Fundamentalopposition? Aber Richard, ich möchte dich nur ersuchen, wenn ich es richtig im Kopf habe, du bist ja nicht mehr so weit von der Matura weg irgendwie. Du hast jetzt sehr viel über das Inhaltliche gesagt, wie Schule momentan rennt, aber damit sich die Hörer und Hörerinnen auch vorstellen können, was das in der Praxis heißt, du bist ja jetzt wahrscheinlich irgendwann seit März, Ende März letztes Jahr, in einem permanenten Hin und Her vielleicht zwischen Homeschooling, Präsenzschule, wie auch immer, wie das bei dir konkret ausgeschaut hast. Keine Ahnung, warst du 3 Tage in der Schule, 2 Tage daheim, warst du wochenlang daheim oder was auch immer. Nur damit sie die Leute einfach vorstellen können, was das in der Praxis bedeutet.
Also wenn wir eine kurze Zeitreise zurück in den März 2020 machen, hat es damals geheißen, passt, die Schulen bleiben zu bis zu Ostern. Waren wir, also ja, passt, bleiben halt bis Ostern zu Hause, wird schon halb so schlimm werden. Dann haben wir, also ein Schulalltag im Homeschooling sieht so aus, ich stehe um 8 auf, weil der Vorteil ist, die Anreise in die Schule fällt weg, dementsprechend 1 Stunde länger schlafen, stehst auf, setzt dich zum Computer, wählst dich dann wahrscheinlich einmal in den ersten Videocall ein, wo der Lehrer oder die Lehrerin dir versucht, etwas beizubringen, was durchaus schwierig ist, da manche Lehrerinnen und Lehrer eine relativ schlechte Internetverbindung haben und so ihr Ton alle 5 Sekunden abhakt und danach sagen muss, Frau Professor, Ihr Internet, Frau Professor, wir haben Sie nicht verstanden. Frau Professor, können Sie das Ganze vielleicht noch einmal wiederholen? Und irgendwann wird das dann einfach zu anstrengend und bist halt einfach ruhig. Weiters kannst du dich einfach nicht konzentrieren, wenn du den ganzen Tag einfach in dieses Kasterl hineinstarrst, dann ist die Konzentration nach mindestens 2 Stunden weg. Wenn du sagst, du machst 2 Stunden durchgehend diese Distance-Learning, Distance-Schooling, dann schläfst du nach 2 Stunden einfach ein. Weiters bekommt man von Lehrern, die sagen, passt, wir machen entweder eine Online-Stunde oder wir machen keine Online-Stunde, gibt es sogenannte Arbeitspakete, wo ein Arbeitsauftrag gestellt wird und der dann bis in einer Woche oder bis zur nächsten Stunde auszuarbeiten ist. Gut, dann, was das Thema Schulöffnung angeht, im Juni, dadurch, dass ich in der Oberstufe bin, sind wir dann im Juni 2020 wieder zurück in die Schule gekommen. Das Ganze hat wie folgt ausgeschaut. Am einen Tag, also wir waren die Hälfte geteilt, am einen Tag war die eine Gruppe, am anderen Tag die andere Gruppe und so hat sich das abgewechselt. Also einen Tag Schule, einen Tag zu Hause, einen Tag Schule, einen Tag zu Hause und so weiter. Und dann ab Herbst, also zwischen waren die Sommerferien und ab Herbst waren wir dann wieder normal in der Schule. Das war ein sehr, sehr erfreulicher und eine sehr erfreuliche Abwechslung und einfach eine gewisse Rückkehr in einen normalen Schulalltag. Ja, und seitdem die Corona-Zahlen wieder so explodiert sind, sind wir seit den Herbstferien wieder im Homeschooling, das seit Anfang November und irgendwann zart es dann halt auch an deinen Nerven und ich bin mir sicher nicht nur an den Nerven von den Schülerinnen und Schülern, sondern auch an den Nerven von den Lehrerinnen und Lehrern, weil es ist einfach anstrengend für jeden von uns.
Wenn ich jetzt so grob rechne, dann heißt es, du warst seit März eigentlich weniger wie die Hälfte der normalen Schultage tatsächlich präsent in der Schule. Richard nickt, das kann man nicht sehen, deswegen sage ich es euch, dass ich richtig gerechnet habe. Da muss man jetzt in meinen Augen auch die Frage der Sinnhaftigkeit stellen. Also ich persönlich, letzte Woche haben wir bei uns in der Bezirksgruppe von der FSG ein Referat von einer Lehrerin aus dem 21. Bezirk gehabt, eine Genossin, irgendwie als eine, die durchaus auch manches kritisch sieht. Und bei mir ist natürlich alles Bild überblieben, dass Lehrerinnen genauso leiden und die Eltern darf man ja auch nicht vergessen. Das ist jetzt vielleicht bei dir niemals das Problem, Richard, aber halt bei Volksschulkindern oder bei 10, 11, 12-Jährigen ist es nur ein Riesenproblem. Das ist auch was, was wir in unserem letzten Podcast, wo es um Homeoffice gegangen ist, als Randthema besprochen haben, weil da halt auch zwei Mütter erzählt haben, wie es ihnen mit diesem immensen Druck geht, alles Mögliche gleichzeitig unter einen Hut kriegen zu müssen. Ja, jetzt ist aber Zeit halt, zumindest in der theoretischen, ist zwar in der theoretischen Physik nichts Absolutes, aber im praktischen Leben ist es was Absolutes und was kontinuierlich. Und ich kann halt in einer Sekunde keine zwei verschiedene Sachen machen. Und ich persönlich bin ja der Meinung, entweder sagt man ehrlich, die Schule ist offen, mit allen Konsequenzen, die es gibt, dann braucht man halt echte Hygienemaßnahmen, mehr Personal, mehr Räume etc. pp. Oder man sagt, man muss halt zugeben, während der Pandemie ist kein sinnvoller Unterricht möglich und man macht die Schulen zu. Auch wieder mit allen Konsequenzen, was natürlich dann bedeutet, dass Eltern, die halt schulpflichtige Kinder haben, die noch zu jung sind, um allein daheim zu sein, bei voller Bezahlung daheim bleiben dürfen irgendwie. Aber es ist halt mit der Schule genauso wie mit allem anderen, was diese Regierung zur Pandemie macht. Sie machen halbe Geschichten. Ja, sie machen immer halbert und nie was ganz und nie was gescheit damit.
Hier eine Frage an den Richard. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt lernen musst zu Hause?
Naja, es fühlt sich schwer an. Ja. Das, was ich eh auch noch anhängen wollte, einfach ähnlich wie im Homeoffice, Freizeit und Schule verschwimmt enorm. Ich hocke den ganzen Tag in meinem Zimmer, ich habe in meinem Zimmer Freizeit, ich habe in meinem Zimmer gleichzeitig Unterricht und das ist einfach sehr, sehr anstrengend, wenn du um 8 Uhr in der Früh deine erste Online-Stunde hast und um 17.15 Uhr aus deiner letzten Online-Stunde gehst, dich danach noch ausreichend zu erholen in dem gleichen Raum, in dem du bist, ist schwer, weil so hast du, Schule ist, wenn du in die Schule fährst, das ist eine komplett andere Räumlichkeit, Schule hört auf, wenn du nach Hause kommst und dann in deinem Zimmer die Freizeit genießen kannst, die du dir auch sehr wohl verdient hast. Also Lernen ist schwer, aber man muss es machen, weil ansonsten die Konsequenzen bleiben ja gleich, wenn du nicht lernst. Also die Konsequenzen verändern sich ja nicht.
Weil du hast ja dann, du hast ein eigenes Zimmer, oder?
So gesehen geht es mir eh noch sehr, sehr gut, weil wenn ich mir das Zimmer mit meiner kleinen Schwester noch teilen müsste oder wenn wir nur einen Laptop hätten, dann wäre das noch einmal eine komplett andere Situation, die für uns alle noch einmal mehr problematisch wäre. Also ja, so gesehen geht es mir eh viel besser als anderen Familien, wo die Kinder kein eigenes Zimmer haben. Anschließend zum Axel wollte ich noch sagen, wegen Hygienekonzepten für Schulen. Ich glaube, es ist eine Frage des Wollens. Denn wenn man sich anschaut, dass man es zusammenbringt, Konzepte für Skilifte zu erstellen und Skiliftbetreibern zu sagen, ja, ihr dürft es aufsperren, wenn ihr das und das und das macht, wobei das wahrscheinlich eh nur ein Drittel, wenn überhaupt, diese Hygienekonzepte machen. Es ist eine Frage des Wollens. Und wenn man sich anschaut, wer der Chef der österreichischen Seilbahnen ist, ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter der ÖVP, dann braucht einen noch gar nichts mehr wundern. Also ich glaube, oder ich bin sogar schon so weit, dass ich sage, du brauchst gute Beziehungen zur österreichischen Volkspartei, du brauchst eine starke Lobby in der Wirtschaftskammer, die hinter dir steht, dann bekommst du in diesem Land alles, was du irgendwie haben möchtest. Denn man kann mir nicht erzählen, dass auf der einen Seite Skilifte offen haben dürfen und auf der anderen Seite Schülerinnen und Schüler quasi seit März zu Hause hocken und man es seit März nicht zusammenbringt, ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen, um einen sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen.
Ich glaube, du hast zwei total wichtige Punkte gesagt. Einerseits das, was glaube ich auch viel Leute im Homeoffice, selbst wenn sie keine Kinder haben, erleben, dass räumliche Trennung ist einfach auch emotionale und psychische Trennung. Und es ist gut, einmal Abstand von der Arbeit oder von der Schule zu haben. Das kommt sich, glaube ich, ziemlich aufs Gleiche raus. Es ist einmal gut, den Ort zu wechseln und damit auch die Birn frei zu kriegen, weil man woanders ist und was anders sieht. Und ein Klassenzimmer schaut halt einmal anders aus, wie das eigene Zimmer. Genauso wie mein Büro in der Arbeit anders ausschaut, wie es bei mir daheim ausschaut. Und diese Trennung ist gesund. Also dieser Hype, Homeoffice ist die absolute Zukunft. Naja, klar, weil dann die Kapitalisten keine Büroflächen mehr zahlen müssen. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, da gibt es halt auch diesen Riesenunterschied. Ich glaube, es ist das Großkapital, die Konzerne haben kein Problem, denen sind die Milliarden nur so nachgeflogen. Ja? Wenn ich jetzt nur an die Kurzarbeitsgelder denke, irgendwie, auch wenn die Regierung diese fatalerweise als Kosten für die Arbeitnehmer darstellt, nein, überhaupt nicht. Man erspart damit die Firmen die Lohnkosten irgendwie. Also das ist Geld für die Wirtschaft und nicht Geld für uns arbeitende Menschen. Die fliegen die Milliarden nur so nach, die Pirers und der Seilbahnwirtschaft und der Tiroler Adlerrunde und wie sie alle hassen. Aber so die Fußpflegerin zum Beispiel, wovon ich ein paar getroffen habe auf der Demo von den Corona-Schwurbler, die haben bis heute keinen Cent gesehen. Irgendwie der Tischler mit einem Gesellen und einem Lehrling, naja, der kriegt schon ein bisschen Fixkostenzusatz, aber dem geht es nicht so wie die großen Handelsketten, dass teilweise mehr Geld reinkommt, wie sie normalerweise im gleichen Monat verdient hätten.
Ja, genau. Und du sprichst das vollkommen richtig an. Und das ist eines der großen Probleme, die wir haben, dass die Schieflage noch größer geworden ist. Wenn es da jetzt nur ein aktuelles Beispiel, und man kann sie ja beim Namen nennen, die Tiroler Geschichte, die ja nicht aufhört. Und sozusagen viele, viele Menschen leiden unter Kurzarbeit, leiden unter dem, dass sie arbeitslos werden, leiden unter dem, dass sie Zukunftsängste haben, leiden unter Homeoffice, wo sie quasi das einfach nicht mehr sozusagen auf die Reihe kriegen, wo Strukturen aufbrechen, wo eigentlich auch, und das muss man sagen, auch wenn man es nicht glaubt, da vom Dienstgeber mehr oder weniger immer mehr Überwachung reinkommt. Auch wenn das komisch klingt, aber das haben wir zum Beispiel feststellen müssen, dass plötzlich nachgewiesen werden muss, minütlich, was jetzt einer gemacht hat und was nicht. Und wenn er nicht gleich erreichbar war, hat man sich die Frage, warum er nicht erreichbar ist. Wobei dann natürlich sozusagen die Ausrede, dass man dem Kind zu Hause in Homeschooling helfen hat müssen, nicht zählt, ja. Also das heißt, da tut sich der Dienstgeber total zurückziehen. Also wenn man das Ganze betrachtet, dann ist genau dieses Problem, dass die Leute oder einige der Leute berechtigterweise protestieren dagegen, wie die Regierung damit umgeht. Und jetzt ist die Frage, und das ist zum Thema zurück, und jetzt ist die Frage, wer besetzt im öffentlichen Raum diese Themen dann? Und das machen, wenn es nicht wir machen, werden es die anderen tun. Und das sind dann jene, die die Leute überspitzt gesagt, auf Dauer wahrscheinlich, wenn sie sich durchsetzen, ins Verderben führen.
Aber das ist ja diese uralte Frage, jetzt spüre mal ich Historiker der Arbeiterinnenbewegung, es gibt so ein absolutes historisches Gesetz, das Versagen der Linken führt immer zu einem Erfolg der Rechten, das zeigt sich in der Geschichte zigmal irgendwie, ja, dass nach dem Versagen, nach dem Ersten Weltkrieg wirklich eine andere Gesellschaft aufzubauen, innerhalb von nicht einmal eineinhalb Jahrzehnten zumindest viele Länder unter den Faschismus gefallen sind. Wir denken ja immer nur an die, die es in Europa gegeben hat, also irgendwie Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, Österreich und dann natürlich die vom Großdeutschen Reich besetzten Gebiete. Aber wir vergessen ja dabei, dass es zum Beispiel in Lateinamerika auch eine ganze Reihe von faschistischen Ländern gegeben hat, dass es auch durchaus faschistische Tradition und faschistische Diktaturen in asiatischen Ländern gegeben hat. Also das war ja eine weltweite Bewegung und dieses weltweite Versagen hat dazu geführt, dass das Versagen der Linken auf die Weltwirtschaftskrise 1929 eine wirkliche Antwort zu geben, dann einfach natürlich die Voraussetzungen für die Nazis nur verbessert hat. Ja, weil Massenarmut, Angst um die Existenz sind nie ein besonders guter Ratgeber. Ja. Und mir ist durchaus bewusst, dass Ängste führen auch sehr oft zu emotionalen Reaktionen. Das ist zutiefst menschlich und zutiefst verständlich. Ich möchte die Leute überhaupt nicht kritisieren, die das tun. Und mich nervt es eigentlich persönlich zutiefst, wenn ich 100-mal auf Facebook oder sonstige Social Media lese, die sind alle deppert, die durchschauen nicht, mit wem sie da gehen und tralala. Mag schon sein, dass sie nicht so genau schauen, mit wem sie da gehen. Ja? Und da ist es auch unsere Verantwortung, das klarzumachen. Aber in Wirklichkeit gehen Sie mit denen, weil wir kein besseres politisches Angebot haben. Wenn wir wirklich ein besseres politisches Angebot hätten, ja, dann wäre die Frage ganz anders. Und das braucht man sich ja nur an einem kleinen Beispiel anschauen. Wenn ich mir denke, wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik trommeln mittlerweile seit fast einem Jahr, es braucht ein deutlich höheres Arbeitslosengeld. Wir fordern 80% unbefristet. Und zwar deswegen unbefristet, weil natürlich die Notstandshilfe, die jetzt irgendwann nach ein paar Monaten kommt, je nachdem, wie lange man gearbeitet hat und wie alt man ist, ist genau natürlich in einer abgeschwächten Form, aber ist ja das, was die Regierung jetzt vorschlägt, nämlich ein degressives Arbeitslosengeld. De facto gibt es das schon. Aber wenn die Degression, sprich die Verringerung der Höhe des Arbeitslosengeldes, nicht so stark ist, wie es die Regierung jetzt vorschlägt, aber geben tut es schon. Gut, jetzt fordern wir seit fast einem Jahr 80% Arbeitslosengeld, unbefristet. Und wie lang hat die Spitze der Sozialdemokratie gebraucht, um eine ähnliche Forderung, nämlich die noch 70 und natürlich nicht unbefristet, aber es war immerhin besser wie jetzt, das muss man ehrlich zugeben, bis sie auch diese Forderung erhoben hat. Sie haben einfach monatelang nicht verstanden, was eine Lösung für die Probleme von vielen Menschen, ich hab falsch angefangen den Satz, ich glaube nicht, dass es wirklich eine Lösung wäre, ja? Weil die materiellen Probleme dadurch nicht verschwinden, aber die materielle Lage der Leiter zumindest nicht so viel schlechter werden. So, glaube ich, kann man es formulieren. Und das lässt sich an zig Beispielen abhandeln irgendwie, dass man einfach nicht gescheit reagiert. Und deswegen habe ich auch nachher gefragt, Richard, wie du vorher geredet hast, naja, und wo war jemals die linke Frontalopposition? Und ich glaube, gegen Schwarz-Blau war eine linke Frontalopposition absolut angesagt gewesen. Meiner persönlichen Meinung nach ist es auch gegen die jetzige Regierung angesagt, aber es gibt halt noch immer Menschen, die Illusionen haben, dass das alles nicht so schlimm ist, weil ja eh die ach so linken Grünen in der Regierung sind. Gut, dieser Punkt, den kann man politisch diskutieren. Der Franzi, wir müssen sagen, das hier geht sofort.
Und vor allem, wenn wir jetzt andere Sorgen haben, nicht? Wie wenn sozusagen die Pandemie oder diese Corona-Geschichte total eigenständig war und sonst alles in Ordnung war. Nicht? Das ist ja das Ding da. Nicht? Das heißt, wir haben ja sozusagen die Sorgen, die wir vorher gehabt haben, durch das immer mehr Bodengewinnen des Kapitals die Pandemie oder das Corona noch dazugekriegt. Das heißt, es ist ja nicht das Corona das ursächliche Problem da. Nicht? Und das nehmen die anderen mit, aber wir nicht. Nicht? Weil du sagst das mit der Arbeitslosengeschichte, mit dem Arbeitslosengeld, das ist ja eine Forderung, die ja schon viele, viele, viele Jahre alt ist in Wirklichkeit. Nicht? Also, und wo wir uns innerhalb der Linken auch nicht durchgesetzt haben. Nicht? Also innerhalb einer der großen Parteien, vermeintlich linken Parteien.
Also ich möchte nur gerne wieder mal zurückkommen zu diesem Demonstrieren und auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Ich bin keine große Demo-Geherin, aber ich gehe immer wieder auf Demos. Und es hat eine gegeben, die hat mir besonders gut gefallen. Und zwar das war die in Steyr, wo sie ja jetzt das MAN-Werk schließen wollen. Und diese Demo dort war deswegen so speziell, weil das nicht nur die Betroffenen, also sprich die Arbeitnehmer und Nehmerinnen, die da ihren Arbeitsplatz verlieren sollen, sondern weil da die ganze Stadt auf die Straßen gegangen ist. Und die gemeinschaftlich eine Forderung gehabt haben, das darf nicht passieren. Es kann nicht sein, dass in einer Stadt 2300 Leute die Arbeit verlieren. Und was mir dann allerdings im Nachhinein gefällt hat, und das fällt mir ganz oft bei linken Demos oder bei Demos, wo halt eher die Linken hingehen, ist die Nachzieher. Ja, da gingen 2018, glaube ich, waren es, sind, weiß ich nicht, 100.000 Leute gegen den 60-Stunden-Woche und den 12-Stunden-Tag auf die Straßen gegangen und dann ist nichts passiert. Ja, es hat sich niemand um diese 100.000 Leute gekümmert. Es ist niemand hergegangen und hat gesagt, okay, gut, wie können wir diese 100.000 Leute jetzt in zusammenbringen und schauen, wie wir diesen 60-Stunden-Wochen abtragen können. Sondern da war halt die Demo und dann sind alle auf Urlaub gegangen. Und dann war es vorbei. Und das freut mir halt ganz, also persönlich wirklich, dass halt dann noch etwas passiert. Da sind Demos, wie zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, bei Seekop da in Fürstenfeld, Und die haben einfach nicht aufgegeben. Dann haben sie halt gestreikt und dann haben sie wieder eine Demo gemacht und wieder gestreikt und immer die Leute informiert und die waren dann erfolgreich. Also einfach nur auf die Straßen zu gehen, um auf die Straßen zu gehen, hilft nichts. Man muss ein bisschen hinten nachziehen. Und das machen die Rechten richtig gut, weil sie ziehen dann immer hinten nach. Sie holen sich die ganzen Leute immer wieder her über die sozialen Medien und so weiter und so fort. Also das machen die richtig gut. Deswegen glaube ich, dass es, wenn wir auf die Straßen gehen, müssen wir lernen, dass wir genau hinten nacharbeiten. Also nicht einfach nur sagen, ja, jetzt waren 100.000 Leute auf der Straße, eh alles super. Sondern wie können wir jetzt diese Masse, diese 100.000 Leute dazu bringen, diese Forderung zu unterstützen? Schlussplädoyer, Mendel.
Das ist super, das passt total gut irgendwie, weil ich einfach das total ähnlich sehe wie du. Ich glaube einfach, also ich habe jetzt nicht das Problem damit, dass die Leute nachher auf Urlaub gegangen sind, nach dieser sehr großen Demo, weil ich das verstehe, dass die Leute ihren Urlaub brauchen. Aber es hat ja damals der ÖGB groß einen heißen Herbst angekündigt. Ich habe noch nicht einmal ein laues Lüftel bemerkt, ganz ehrlich persönlich, weil gar nichts mehr passiert ist. Und die 100.000 Leute waren ja nicht alle, die dagegen sind, sondern es waren nur die, die es geschafft haben, an am Samstag nach Wien zu fahren und so weiter. Und das schaffen ja auch nicht alle. Und das ist nicht so leicht. Wir hätten einfach einen strategischen Plan gebraucht, was dann im Herbst weiter passiert. Und ich persönlich glaube ja, dass man mit Demos allein die Welt nicht verändert irgendwie, weil Demos üben nicht genug Druck aufs Kapital aus. Dazu braucht es halt gewerkschaftliche Maßnahmen, Streiks, Massenstreiks, Generalstreik, Klassenkampf, um es allgemeiner zu formulieren. Damit kann man wirklich was durchsetzen. Und ich glaube, wenn man das im Herbst 2018 nachgezogen hätte, dann hätte man durchaus noch einiges machen können, auch wenn das Gesetz schon beschlossen war. Ja, aber es hat schon genug Gesetze gegeben, die wieder geändert worden sind unter politischem Druck. Die Malis hat ein Schlussplädoyer gemacht. Franzi, Richard, wollt ihr auch noch ein Schlussplädoyer machen? So ein, zwei, drei knackige Sätze?
Ja, ich finde, man kann irgendwie unter die jetzige Situation eine große Überschrift machen. Corona, das Virus, Kapitalismus, die Krise. Denn ich denke mir, durch diesen Virus zeigt uns auf, in was für Gesellschaftsverhältnissen wir eigentlich leben und zeigt uns auf, wie absurd diese Gesellschaftsverhältnisse eigentlich sind, wo immer weiter und weiter produziert werden muss. Die Betonung liegt dabei ganz absichtlich auf diesem Muss, weil ansonsten einfach alles zusammenbricht. Und es ist jetzt Zeit aufzustehen für eine gerechtere, für eine sozialere und für eine gleichberechtigte Zukunft aller Menschen.
Ich glaube, Richard, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich lasse das einfach so.
Ich habe heute ein sehr emotionales Schlusswort, muss ich zugeben. Es ist ja an dem Tag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, gleichzeitig der internationale Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Ich komme aus einer jüdischen Familie, auch wenn ich völlig unreligiös und atheistisch bin, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich was mich zutiefst geprägt hat, die Geschichte der Deportation von meinem Urgroßvater und von seinen drei Brüdern, die alle die Shoah nicht überlebt haben. Und wenn ich dann auf solche Demos, egal ob es unbewusst ist, von manchen, die nicht verstehen, was sie damit anrichten und von anderen ganz bewusst eingesetzt wird, weil ja gerade Impfkritik seit mehreren Jahrhunderten mit Antisemitismus massiv verbunden ist. Es hat ja immer schon diese Gerüchte gegeben, die Ärzte, die ja prinzipiell alle mal jüdisch sind, die impfen da noch irgendwas anders ein, bis hin dazu, dass du Kinderfresser wirst oder was auch immer. Und wenn dann Menschen mit gelben Sternen, was einfach eine der krassesten Formen der Entmenschlichung in der Zeit des Nationalsozialismus war, herumrennen, wo dann ungeimpft, maskenfrei oder sonst was herumrennen und Masken mit KZs vergleichen, dann geht mir persönlich im wahrsten Sinn des Wortes es gimpfte auf. Ja, das war die 14. Ausgabe unseres Podcasts. Wir werden uns auch nächstes Monat wieder ein spannendes Thema für euch einfallen lassen. Wir hoffen, dass es technisch irgendwie halbwegs eine gute akustische Qualität gibt. Brav, wie wir alle sind, sitzen wir natürlich, wie es sich gehört, nicht in einem Raum. Obwohl wir alle uns permanent an viele Hygiene, also eigentlich an alle Hygienevorschriften halten, schon viel länger Masken trage, als es vorgeschrieben ist und so weiter und so fort. Trotzdem damals aus Schutz für uns selber, aus Schutz für andere Menschen, aus Solidarität, aus Schutz für die Menschen, die uns wichtig sind. Das geht vielleicht ein bisschen auf Kosten der Tonqualität, deswegen sitzen wir in 5 verschiedene Wohnungen. 5 hört sich jetzt lustig an, weil eigentlich sind wir doch nur ein Quartett. Ja, aber es gibt noch den lieben Paul im Hintergrund, der sich um die Tontechnik kümmert, der nie vergessen werden darf, ohne den man nämlich das alles nicht zusammenbringen darf, weil reden, nachdenken und gleichzeitig noch auf Tonqualität schauen ist ein bisschen kompliziert. Wir hoffen, es hat euch auch diese Ausgabe gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kritiken habt, wir kriegen immer wieder Rückmeldungen auf unserer Website, wenn die Podcasts online sind, das freut uns besonders. Wenn es irgendwer nicht öffentlich machen will, dann könnt ihr uns auch jederzeit an unsere E-Mail-Adresse schreiben, die schlicht und einfach auf widerstand@gmail.com lautet. Es gibt aber auch einfach eine Mail-Funktion auf unserer Website, die auf widerstand.at heißt. Wir freuen uns über Anmerkungen, Kritiken. Ganz besonders freuen wir uns drauf, wenn ihr mal einen Vorschlag für ein Thema habt. Und deswegen sagen wir euch jetzt alle gemeinsam bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hoffen, wir sehen den einen oder anderen von euch auf der Straße, um den Kampf um die politische Hoheit in diesem Land gemeinsam mit euch zu führen. Bis bald. Ciao.
Ciao. Viert euch. Baba.
Baba.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.